NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Andreas Teska. Guten Abend. Wir berichten in der kommenden halben Stunde unter anderem über folgende Themen. Markus Söder kandidiert für den CSU-Vorsitz. Die AfD setzt ihren Europaparteitag fort. Präsident Trump besucht das von Waldbränden heimgesuchte Kalifornien und außerdem die wichtigsten Ergebnisse vom Sport. Beginnen wollen wir in Berlin. Dort ist Emmanuel Macron in große Fußstapfen getreten. Als erst vierter Präsident Frankreichs hat er eine Rede gehalten im Deutschen Bundestag, nach seinen Amtsvorgängern Mitterrand, Chirac und Hollande. Anlass waren der Volkstrauertag und das Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren. Aber gerichtet war Macrons Rede in die Zukunft. Auf dem Spiel steht derzeit schließlich nicht weniger als das Schicksal der Europäischen Union. Thorsten Huhn über Macrons Auftritt in Berlin.
In seiner Rede zum Volkstrauertag hat der französische Präsident Emmanuel Macron die Überwindung von Krieg und Gewalt in Europa gewürdigt. Deutschland und Frankreich hätten 1945 gemeinsam die Kraft und Weitsicht zur Aussöhnung gefunden, sagte Macron in seiner Rede im Bundestag und ergänzte, das habe zu nunmehr 70 Jahren Frieden auf dem europäischen Kontinent geführt.
Vous démontrez là.
Indem Sie sich an diesem Volkstrauertag an Frankreich gewendet haben, haben Sie einmal mehr bewiesen, dass Sie über die gigantischen Friedhöfe hinaus, wo unsere gefallenen Landsleute liegen, die einem beispiellos tragischen Krieg zum Opfer gefallen sind, dass Sie beschlossen haben, historische Konflikte zu überwinden und unermüdlich für den Frieden zu kämpfen. Macron machte deutlich, dass er sich eine engere Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich und eine Weiterentwicklung der europäischen Integration wünscht. Dabei nannte er die gemeinsame Verteidigungs- und Währungspolitik. Unsere Europäische Union tastet sich mit der Berührungsangst eines Anfängers an diese Themen heran. Und dennoch ist genau in diesen Fragen die deutsch-französische Verantwortung gefragt. Bei der Errichtung einer modernen, effizienten und demokratischen Souveränität. Das kann nur von uns ausgehen. Der französische Präsident räumte ein, dass es sowohl in seiner Heimat wie auch in Deutschland Ängste gibt, zu viel Souveränität abgeben zu müssen. Doch das seien die Aufgaben, die sich uns stellten, sagte er.
Cette nouvelle étape.
Natürlich haben wir vor dieser neuen Aufgabe Angst, denn jeder von uns wird im Sinne einer Vergemeinschaftung seine Entscheidungsbefugnisse, seine Außenpolitik, seine Migrations- oder Entwicklungspolitik sowie einen wachsenden Teil seines Haushaltes oder sogar seiner Steuereinnahmen teilen müssen, um eine europäische Verteidigung zu verwirklichen, um aus dem Euro eine internationale Währung mit einem europäischen Haushalt zu machen.
C'est tout cela qui nous attend.
Das sind weitgehende Vorstellungen, die Merkel nicht alle teilen dürfte. Die Kanzlerin und ihr französischer Gast begaben sich nach der Gedenkstunde im Bundestag ins Kanzleramt, wo sie noch politische Gespräche führten. Die Kanzlerin nannte die vielen, zum Teil schwierigen Themen, über die man sich unterhalten wollte.
Das geht um die Zukunft der Eurozone. Das geht aber auch um die Frage, wie reagieren wir auf die digitale Welt in dem Bereich der Kooperation in Forschung und Entwicklung, aber auch in der Frage der Besteuerung. Auch hier sind wir und unsere Finanzminister in intensiver Arbeit. Es geht um die Frage, wie wir mit der Migration umgehen. Es geht um die Frage der Verteidigung Europas.
Auch Macron zählte die vielen Themen auf, über die man reden müsse. Der Präsident verwies darauf, dass im Dezember in der EU viele Entscheidungen getroffen werden müssen. Auch die über den Brexit.
Mitte Januar wählt die CSU ihren neuen Vorsitzenden. Dass Horst Seehofer bis dahin nochmals von seinem Rücktritt zurücktritt, gilt inzwischen als ausgeschlossen. Er hat offenkundig jeglichen Rückhalt in der Partei verloren. Und nun lichtet sich auch das Feld der möglichen Nachfolger. Manfred Weber tritt nicht an. Er will sich voll konzentrieren auf die Europawahl. Da ist er ja Spitzenkandidat der konservativen Parteien. Damit bleibt nur noch ein ernsthafter Bewerber übrig. Und der ist nun auch bereit zu kandidieren. Aus München, Regina Kirschner.
Lange hat es nicht gedauert. Am Freitag hat Horst Seehofer seinen Rückzug als CSU-Parteichef angekündigt. Keine 48 Stunden später erklärte Seehofers Erzrivale Markus Söder seine Kandidatur für das Amt. Der deutschen Presseagentur teilte der bayerische Ministerpräsident mit:
Nach reiflicher Überlegung und dem Wunsch vieler Mitglieder entsprechend bin ich bereit, mich in den Dienst der Partei zu stellen. Deshalb bewerbe ich mich um das Amt des Parteivorsitzenden.
Zuvor hat es aus der CSU eine Menge Rufe nach Söder gegeben. Fast alle CSU-Bezirksverbände, viele Minister und auch CSU-Bundespolitiker hatten Söder aufgefordert, den Chefposten zu übernehmen. Der Tenor, das Amt des Ministerpräsidenten und das des Parteivorsitzenden müsse wieder in einer Hand vereint werden. Das habe sich bei der CSU bewährt. Als einer der ersten hatte der Oberpfälzer CSU-Bezirkschef und Finanzminister Albert Füracker seinen Parteifreund und Vertrauten zur Kandidatur aufgerufen.
Ja, ich halte das für eine gute Entscheidung, dass nun der Ministerpräsident sich auch bereit erklärt hat, als Parteivorsitzender zu kandidieren. Damit sind die beiden Spitzenfunktionen in einer Hand. Wir haben damit in der Vergangenheit schon oft sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ich bin mir ganz sicher, das wird auch bei Dr. Markus Söder so sein.
Für Füracker steht fest, die von Seehofer angekündigte Erneuerung der Partei im nächsten Jahr ist dringend notwendig. Der Startschuss für den Neuanfang soll am Sonderparteitag am 19. Januar gegeben werden. Dann wird der neue CSU-Chef gewählt. Doch kann Söder, der die Niederlage bei der Landtagswahl als CSU-Spitzenkandidat mitverantwortet hat, überhaupt der Mann der großen Erneuerung sein? Für seinen Parteifreund Füracker steht das nicht in Frage.
Ein Jahr der Erneuerung in der CSU, das muss gut koordiniert sein, gut strukturiert sein. Und Markus Söder ist als Ministerpräsident prädestiniert, auch in der Partei in der Spitzenfunktion zu wirken.
Auch der CSU-Fraktionschef im Bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, hat keinen Zweifel daran, dass Söder der richtige Mann für den Chefposten wäre.
Nach meiner festen Überzeugung hat Markus Söder alles getan in diesem Wahlkampf, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Er hat sich ungeheuer eingesetzt. Man kann ihm nicht die Verantwortung für dieses Wahlergebnis zuschieben. Eine solche Diskussion hat es bisher nicht gegeben und ich gehe auch nicht davon aus, dass diese Diskussion kommen wird, weil sie unberechtigt wäre.
Außerdem habe Söder das entsprechende politische Gewicht für den Job und er sei rein altersmäßig mit seinen 51 Jahren in jedem Fall eine Erneuerung. Die Chancen für Söder, am 19. Januar von den Parteitagsdelegierten zum CSU-Chef gewählt zu werden, stehen gut. Bislang bewirbt sich nur Söder um den Posten. Als einziger ernstzunehmender Kontrahent galt der Europapolitiker Manfred Weber. Doch der hatte gestern bekannt gegeben, nicht für das Amt zur Verfügung zu stehen. Zuvor hatte bereits Landesgruppenchef Alexander Dobrindt mitgeteilt, dass er seinen Hut nicht in den Ring werfen möchte. Er forderte von seiner Partei nun, in die Zukunft zu schauen und nicht zurück.
Wir wollen bessere Wahlergebnisse erzielen, als das in der Vergangenheit bei den letzten beiden Wahlen der Fall war. So, und dazu braucht man eine starke gemeinsame Aufstellung. Und bei dieser starken gemeinsamen Aufstellung wird Markus Söder immer eine herausragende Rolle spielen, natürlich.
Ähnlich äußerte sich die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Sie sagte dem BR, wir werden jetzt alles auf die Zukunft ausrichten. Das Ziel ist schließlich, bei den nächsten Wahlen besser abzuschneiden als bei den letzten beiden. Dass nun mit der Kandidatur Söders für den Parteivorsitz Klarheit herrsche, begrüße Aigner.
Was ist das eigentlich, ein Europaparteitag oder ein Anti-Europaparteitag? Die Frage stellt sich schon, denn die AfD bestimmt an diesem Wochenende auf ihrem Kongress in Magdeburg die Liste der Kandidaten, die sich im Mai bewerben um einen Platz im Europaparlament. Und Kritik an Europa erhöht dabei ganz offenkundig die Wahlchancen, wie Dagmar Pepping beobachtet hat.
Um 12.09 Uhr gab es in der Messehalle von Magdeburg eine Premiere. Nach fast 2 Tagen Bewerbungsmarathon wählten die AfD-Delegierten die erste Frau auf einen Listenplatz für die Europawahl im Mai. Die Hessin Christine Andersson, eine Aktivistin des fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses, holte Platz 8.
Frau Andersson erhielt 274.
Großer Jubel unter den zumeist männlichen Zuhörern für die strikte Gegnerin einer Frauenquote.
Ich möchte aber betonen, ich möchte hier heute nicht gewählt werden, weil ich eine Frau bin. Ich möchte gewählt werden, weil ich meinen Mann stehe.
Das Ziel der AfD-Abgeordneten in Brüssel müsse sein, Deutschland aus diesem EU-Albtraum herauszuführen, so Andersson.
Ich weiß nur natürlich, dass ein EU-Abgeordneter damit an dem Ast sägen müsste, auf dem er sitzt. Dazu wäre ich aber fest entschlossen.
Zurück zum Europa der Vaterländer mit starken Nationalstaaten. Weniger Brüsseler Zentralismus und Bürokratie. Deutschland soll raus aus der Eurozone. Schluss mit unkontrollierter Einwanderung nach Europa. Das sind die Themen, mit denen die AfD im Wahlkampf punkten will.
Wir wollen die tickende Zeitbombe des Euro nicht mehr. Und wir wollen auch nicht die Zerstörung unserer Identität durch Masseneinwanderung und Islamisierung.
Wir brauchen keinen europäischen Finanzminister und wir brauchen auch keine europäische Armee.
Wir sind gegen eine Eurokratie.
Spitzenkandidat Jörg Meuthen hat als Wahlziel 15% plus X ausgegeben. Nach der Wahl will der AfD-Bundesvorsitzende, der bereits jetzt als einziger Abgeordneter seiner Partei im Europaparlament sitzt, dort eine starke Fraktion mit anderen rechten Parteien bilden. Beispielsweise mit der österreichischen FPÖ und der Lega Nord von Matteo Salvini aus Italien.
Salvini steht, wie wir auch, für eine Festung Europa. Er sagt, wenn die Schiffe kommen übers Mittelmeer, dann müssen wir sie an die gestartet zurückbringen, wo sie gestartet sind.
Der Vorwurf, die AfD wolle die Europäische Union zerstören, stimme nicht, so Meuthen.
Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen sie reformieren an Haupt und Gliedern. Wir wollen, dass sie sich auf ihre Kernaufgaben besinnt, und das sind wenige.
Bislang schickt die AfD ausnahmslos Kandidaten auf Aussichtsreise. Reiche Plätze, die dem rechten Flügel der AfD um Björn Höcke zumindest genehm sein dürften. Höcke selber erschien nicht auf der Europawahlversammlung in Magdeburg. Auch Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel tauchte nach einem Kurzbesuch zu Beginn der Versammlung am Freitag nicht mehr in der Halle auf. Weidel steht auch intern in der Kritik, weil ihr Kreisverband Bodensee zwei Großspenden aus dem Ausland mit ungeklärter Herkunft angenommen hatte. Außerdem hatte der Kreisverband die Spenden nicht wie vorgeschrieben der Bundestagsverwaltung gemeldet und unverzüglich an den Spender zurückgezahlt. Parteichef Jörg Meuthen, der Weidel nicht gerade innig verbunden ist, leistete sich einen freudschen Versprecher, als er auf die Spendenaffäre angesprochen wurde.
Wir haben hier im Bundesvorstand Alice Weidel das Vertrauen ausgesprochen. Entschuldigung. Wir haben die Sache insoweit nicht erledigt, als dass wir aufarbeiten müssen, was ist schiefgelaufen.
Grundsätzlich sei das Thema aber aufgebauscht, findet Meuthen. Die AfD-Delegierten haben noch bis einschließlich Montag Zeit, die vorgesehenen 40 Listenplätze für die Europawahl zu vergeben.
Zum Parteitag der AfD auch der Kommentar im Echo des Tages von Kilian Pfeffer.
Ist da was? War da was? Irgendwas in der AfD? Nicht doch. Nicht, wenn es nach dieser Europawahlversammlung geht. Seit Freitagnachmittag tagen die Delegierten in Magdeburg, um Kandidaten für die Europawahl im Mai zu küren. Aber über aktuelle, brisante und relevante Themen wird offiziell kein Wort verloren. Nicht über die Spendenaffäre, nicht über die mögliche Beobachtung der Partei durch den Verfassungsschutz wegen der Nähe zu Rechtsextremen, nicht über die tatsächliche Beobachtung von Landesverbänden der Jugendorganisation Junge Alternative. Mitglieder der Jungen Alternative Baden-Württemberg, die ausgetreten sind, beklagen, Zitat, sektenähnliche Strukturen und einen Radikalisierungsprozess. Die sonst so diskussionsfreudige Partei schweigt. Zwei Aspekte spielen wohl eine Rolle. Erstens, in schwierigen Zeiten, bei Attacken von allen Seiten, steht man zusammen, stärkt sich gegenseitig den Rücken. Willkommen in der Wagenburg. Und zweitens will man den Ball flach halten, weil man hofft, dass das alles schnell vorbeigeht. Dass man die Dinge auch nur schlimmer machen würde, wenn man sich äußert. Das erinnert an das Verhalten von kleinen Kindern, die glauben, dass sie nicht gesehen werden, wenn sie selbst die Augen zumachen. Und tatsächlich heißt es bei Fehlern in der AfD immer wieder entschuldigend, wir sind doch noch eine junge Partei. Währenddessen schleppt sich die Europawahlversammlung so dahin. Vermutlich reicht die Zeit bis Montag nicht, um die 40 Listenplätze vollzumachen. Das alles dauert unter anderem deswegen so lange, weil es so viele Bewerber gibt, die sich vorstellen. Ein auf den ersten Blick erstaunlicher Ehrgeiz, denn die AfD-Delegierten finden die EU und ihre Institutionen erklärtermaßen grauenvoll. Sie sind gegen alles, was die EU aktuell macht und ausmacht. Warum also nach Brüssel gehen wollen? Die offizielle Erklärung, man könne ja nur von innen heraus etwas reformieren. Denn das wolle man ja und nicht etwa die EU kaputt machen, wie Spitzenkandidat Meuthen treuherzig erklärt. Das in fast jeder Rede gehörte Schlagwort lautet, für ein Europa der Vaterländer, sprich für nationale Souveränität gegen Vergemeinschaftung. Die möglichen Bündnispartner hat man schon identifiziert: Heinz-Christian Strache aus Österreich, Matteo Salvini aus Italien, Viktor Orban aus Ungarn. Vielleicht, ganz vielleicht, hat das große Interesse der AfD-Delegierten an einem Listenplatz aber auch damit zu tun, dass die Posten im Europaparlament ziemlich lukrativ sind.
Kilian Pfeffer kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vorbei die Zeiten, als internationale Konferenzen damit endeten, dass im Vorfeld verfasste Abschlusspapiere einstimmig verabschiedet werden. Seit Donald Trump Präsident ist, kommt es sogar immer häufiger vor, dass am Ende internationaler Verhandlungen gar nichts mehr beschlossen wird, zumindest nicht von allen gemeinsam. So geschah es nun auch an diesem Wochenende beim APEC-Gipfel der Pazifik-Anrainer auf Papua-Neuguinea. Lena Bodewein über die nächste Konfrontation zwischen China und den USA.
Die 21 Mitgliedsländer sind so unterschiedlich gestaltet, wie es auch ihre Interessen sind. Die mächtigen USA, das klitzekleine, aber ungemein reiche Brunei, das stark hervorpreschende China, das bitterarme Papua-Neuguinea. Das durfte den diesjährigen Handelsgipfel ausrichten, mit viel Infrastrukturunterstützung durch China. Allen Bemühungen und traditionellen Tänzen zum Trotz, die die Gipfelteilnehmer einstimmen sollten, das Treffen war von Streit geprägt und endete auch in Uneinigkeit.
Es überrascht wohl kaum jemanden, dass es unter den Teilnehmern abweichende Positionen zu bestimmten Elementen des Handels gibt.
So Kanadas Premierminister Justin Trudeau. Darum konnten sich die Politiker der Pazifikanrainer nicht auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen. Das sei die Schuld der beiden Giganten im Raum, Chinas und der USA, so Papua-Neuguineas Premierminister Peter O'Neill. Der Handelsstreit zwischen diesen beiden Ländern prägte den Gipfel.
Wir müssen ganz klar und deutlich Nein zu Protektionismus und Unilateralismus sagen und stattdessen das multilaterale Handelssystem schützen, das die internationale Handelsorganisation in den Mittelpunkt stellt.
So äußerte sich Chinas Staatspräsident Xi Jinping. Ein doppelter Angang gegen die USA, die nämlich fordern eine Reform der Welthandelsorganisation. Aber vor allem war es eine deutliche Kritik der America-First-Politik. US-Vizepräsident Mike Pence drohte daraufhin mit noch höheren Strafzöllen. Das Maß sei noch lange nicht ausgeschöpft. Ein anderer Krisenherd beim Gipfel? Gemeinsam mit anderen westlichen Staaten wollen die USA Chinas Vordringen im Pazifik verhindern. Die neue Seidenstraße, ein Multimilliardenplan von Infrastrukturprojekten weltweit, soll viele Länder an China binden, auch viele Pazifikstaaten wie Papua-Neuguinea. Als eine Gegenmaßnahme wollen die USA zum Beispiel gemeinsam mit Australien einen Marinestützpunkt auf Papua-Neuguinea errichten. Das Land soll außerdem eine umfassende Stromversorgung bekommen, versprachen Australien, Neuseeland, Japan und die USA. Denn
die Verpflichtung der USA gegenüber dieser Region war noch nie stärker.
So US-Vize Pence. Nochmal eine klare Absage an China zum Abschluss.
In Kalifornien brennt es weiterhin. Die Waldbrände sind immer noch nicht gelöscht. Und die Zahl der Opfer deshalb nur vorläufig. Mehr als 70 Tote, über 1000 Menschen vermisst. Eigentlich unvorstellbar in einem Land, das Erfahrung hat mit solchen Naturkatastrophen und auch über alle technischen Möglichkeiten verfügt, darauf zu reagieren. Mit dem Klimawandel haben die gewaltigen Feuer übrigens nichts zu tun, findet zumindest Präsident Trump. Seinen Besuch in Kalifornien fasst Nicole Markwald zusammen.
Die Gegend gleicht einer Mondlandschaft. Der Boden ist grau, übersät mit Asche und den verkohlten Überresten eines früheren Lebens. US-Präsident Donald Trump sieht sich um in Paradise. Der Kleinstadt im Norden Kaliforniens, die es nicht mehr gibt. Er trägt eine dunkle Kappe, auf der in großen orangen Buchstaben USA steht. Neben ihm läuft Jody Jones, die Bürgermeisterin von Paradise. Das Campfire, das vor 10 Tagen ausgebrochen war, hat die Stadt vernichtet. 27.000 Menschen, hauptsächlich Rentner, waren hier zu Hause. Niemand hätte sich je vorstellen können, dass so etwas passiert, sagt der Präsident. Nobody would have ever thought this could have happened. Die Luft ist gelblich, Trump blickt auf verkohlte Baumstämme und Trümmer. Dem anwesenden Gouverneur von Kalifornien, Jerry Brown, und seinem Nachfolger Gavin Newsom sichert er Unterstützung zu. The federal government is behind you, we're all behind each other, I think we can truly say, Jerry, right? We're all gonna work together and we'll do a real job. Und Trump verspricht, dass es eine solche Feuerkatastrophe nicht mehr geben soll in Kalifornien. Noch am Morgen vor seinem Abflug Richtung US-Westküste hatte er seinen Vorwurf bekräftigt, dass die schlechte Forstwirtschaft der Grund für die schweren Brände sei. Am Ort des schlimmsten Feuers in der Geschichte Kaliforniens wiederholt er, dass die Wälder besser gemanagt werden müssen. Jeder habe das nun verstanden. We do have to do
management, maintenance, and we'll be working also with environmental groups. They've really, I think everybody's seen the light.
Als gutes Beispiel nennt er Finnland. Dort verwende man viel Zeit darauf, den Waldboden sauber zu halten und habe infolge weniger Probleme, so Trump.
And they spend a lot of time on raking and cleaning and doing things and they don't have any problem. And when it is, it's a very small problem.
Dann besucht der Präsident ein Einsatzzentrum in Chico, lässt sich auf einer großen Landkarte den Verlauf des Campfire erklären. Es ist aktuell zu 55% unter Kontrolle. Als es erneut um den Zustand der Wälder geht, meldet sich Gouverneur Brown zu Wort. Wenn man die Fakten betrachtet und unvoreingenommen ist, dann muss man viele verschiedene Elemente berücksichtigen. Es gibt nicht den einen Grund, sondern mehrere. Anders als Trump macht Jerry Brown in großen Teilen den Klimawandel für die Probleme seines Bundesstaats verantwortlich. Die Dürre, weniger Regenfälle, höhere Temperaturen. Überzeugen kann er den Präsidenten nicht. Wir haben unterschiedliche Meinungen, sagt Trump später an Bord der Air Force One. Aber das Wichtigste ist, dass wir etwas verbessern. Und das tun wir. Anschließend besucht der Präsident Malibu nahe Los Angeles, wo das Woolsey Fire schwere Schäden anrichtete. Unterdessen wurden in der Nähe von Paradise 4 weitere Todesopfer geborgen. Damit steigt die Zahl der Toten des Campfire auf 76. Nach wie vor wissen die Behörden nichts über den Verbleib von rund 1300 Menschen. Sie gelten als vermisst.
Wir bleiben noch in Kalifornien und zwar ganz im Süden. Dort befinden sich die Nachbarstädte San Diego und Tijuana. San Diego gehört zu den USA, Tijuana zu Mexiko. Zwischen beiden Städten verläuft ein Zaun, der Grenzzaun. Und an dem sammelt sich gerade die Karawane der Migranten, die seit Monaten unterwegs waren, gen Norden. Und dort ist auch unsere Mittelamerika-Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann und schildert ihre Eindrücke von der Endstation Sehnsucht.
Am Pazifikstrand von Tijuana, wo der Metallzaun, die US-Grenzbefestigung, den Strand regelrecht zerschneidet und weit ins Wasser hinein ragt, da herrscht auf der mexikanischen Seite eine ganz entspannte Wochenendstimmung. Die Leute flanieren, sie essen ihr Eis und es duftet nach gebratenem Fisch. Auch auf der US-amerikanischen Seite sind einige Zivilisten zu sehen, Soldaten, keine mehr, ganz anders in den vergangenen Tagen. Nachdem einige Migranten, die zu der Karawane gehörten, hier auf den Metallzaun geklettert waren, gab es doch verstärkte Sicherheitsvorkehrungen auf der anderen Seite. Und es wurde mehr Stacheldraht befestigt, oben auf diesem Grenzzaun, damit kein Migrant mehr dort raufklettert, geschweige denn auf die andere Seite springt. Am selben Abend gab es hier Zwischenfälle mit Anwohnern, die gegen die Präsenz der Migranten hier am Strand protestiert haben. Die Border Angels, eine NGO-Organisation, die sich um den Schutz der Migranten kümmert, hat eine Pressekonferenz gegeben und sich ganz klar distanziert von diesen fremdenfeindlichen Ausschreitungen und auch von dem, was der Bürgermeister von Tijuana gesagt hat, der die Migranten bezichtigt hatte, Kiffer und Landstreicher zu sein, Kriminelle, die es nicht verdienen, Asyl in den USA zu bekommen. So what was your message?
Shame on you. We have a huge problem in the United States and that huge problem is Donald Trump.
Schäm dich, so Enrique Morones von den Border Angels, die auf beiden Seiten der Grenze aktiv sind. Wir haben ein Riesenproblem in den USA und dieses Problem heißt Donald Trump. Wir brauchen keinen zweiten davon in Tijuana. Die Migranten Kriminelle zu nennen, ist genau das, was Trump tut. Das akzeptieren wir hier nicht. Wir heißen die Migranten willkommen, hier genauso wie in San Diego auf der anderen Seite. Was der Bürgermeister gesagt hat, ist ungeheuerlich. Er repräsentiert nicht Mexiko.
He doesn't represent Tijuana. He does not represent Mexico.
Enrique Morones, der Gründer der Border Angels, in einem Café am Strand von Tijuana, das für die Menschen, die Indocumentados, die Menschen ohne gültige Papiere, die Mexiko durchqueren, gegründet wurde und eröffnet wurde, um hier Spendengelder zu generieren für diese Menschen, um ihnen zu helfen. Und inzwischen ist hier Ruhe eingekehrt. Die meisten der ungefähr 3000 sind untergebracht in der Unidad Deportiva. Das ist ein Sportstadion im Zentrum von Tijuana. Und dort werden sie wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen und Monaten ausharren. Die Menschen kommen überwiegend aus Honduras. Es kommen immer mehr an, Tag für Tag. Bis zu 10.000 könnten es am Ende werden. Damit rechnen die Behörden und darauf ist Tijuana überhaupt nicht vorbereitet, so viele Menschen unterzubringen und zu versorgen. Und das wahrscheinlich auch für sehr, sehr lange Zeit. Denn Asyl in den USA zu beantragen, das kann bedeuten, dass man Wochen oder gar Monate warten muss, bis man überhaupt nur vorgelassen wird, um vorsprechen zu können, um seine Gründe für den Asylantrag vorbringen zu können. Und dann wird entschieden, ob man diesen Antrag stellen darf. Viele der Migranten, mit denen ich hier gesprochen habe, wissen noch nicht so wirklich, was da auf sie zukommt in diesen Gesprächen, in diesen Interviews. Da muss man die glaubwürdige Angst, so wird das hier genannt, vorbringen und glaubhaft machen, dass man diese Angst hat, dass man also Beweggründe hat, aus seinem Heimatland wegzugehen, weil man sich dort unsicher fühlt, nicht mehr geschützt, weil man sein Leben in Gefahr sieht. Und viele der Menschen aus Mittelamerika haben diese Beweise nicht mitgebracht. Deswegen wird es für sie sehr schwer werden, das glaubhaft zu versichern. Am Ende wird nur ein Bruchteil von ihnen überhaupt den Asylantrag stellen können.
Jeden Sonntag veröffentlicht die französische Zeitung Journal du Dimanche eine Umfrage mit den Beliebtheitswerten französischer Spitzenpolitiker. Präsident Macron hat heute einen neuen Negativrekord aufgestellt. Nur noch 25% der Franzosen stehen hinter ihm. Ein erheblicher Teil der anderen steht an diesem Wochenende in gelben Schutzwesten auf der Straße und protestiert gegen die Steuererhöhungen auf Benzin und Diesel. Es gab Ausschreitungen, Verletzte und sogar eine Tote. Eine Bilanz von Sabine Wachs.
Rund 3.500 Demonstranten hatten ihre Straßenblockaden auch in der Nacht aufrechtgehalten. Das teilte Innenminister Christophe Castaner mit. Die Nacht sei unruhig verlaufen. An einigen Blockaden sei es zu Schlägereien und Messerstechereien gekommen. In einem Interview mit dem französischen Radiosender RTL bezeichnete Castaner die Gewalt als nicht akzeptabel und rief die Demonstranten zur Mäßigung auf. Mehr als 290.000 Menschen in gelben Warnwesten, den Gilets jaunes, hatten gestern Autobahnen, Landstraßen und Kreisverkehre in ganz Frankreich blockiert. Dabei kam es zu zahlreichen Unfällen. Eine Demonstrantin wurde an einer Straßensperre überfahren. Mehr als 400 Menschen wurden verletzt, 14 davon schwer. Unter den Schwerverletzten befinden sich nach Angaben des Innenministeriums auch Polizisten. Mehr als 150 Menschen wurden in Polizeigewahrsam genommen. Die Proteste der Gilets jaunes richten sich gegen die steigenden Steuern auf Sprit, gegen den Kaufkraftverlust und die Steuerpolitik der Regierung im Allgemeinen. Trotz der Proteste will die Regierung an der Erhöhung der Kraftstoffsteuer festhalten.
Und damit kommen wir zum Sport im Echo des Tages. Eigentlich sollte ja nach dem blamablen Aus bei der WM es wieder aufwärts gehen. Doch jetzt ist die deutsche Fußballnationalmannschaft auch noch aus der Nations League abgestiegen. Sarah Schwedmann aus der Sportredaktion. Die Mannschaft von Bundestrainer Löw bereitet sich gerade auf das letzte Gruppenspiel morgen Abend in Gelsenkirchen gegen die Niederlande vor. Gibt es da ein wenig Wiedergutmachung?
Darauf hofft der Bundestrainer zumindest, auf ein gutes Spiel und einen Sieg. Und er fordert das auch von seiner Mannschaft.
Mit zwei guten, starken Leistungen wollen wir uns eigentlich aus diesem Jahr verabschieden. Für uns und natürlich auch für die Fans, dass wir eben auch zeigen, wir sind auf einem guten Weg.
Am Abstieg aus der Liga A der Nations League ändert das aber nichts. Morgen Abend in Gelsenkirchen geht es gegen die Niederlande. Also vor allem um eins, ums Prestige und die Ehre. Das betont auch Mittelfeldspieler Joshua Kimmich.
Klar ist es, dass es für uns morgen kein Larifari-Spiel wird, sondern dass wir das schon ernst nehmen und auch gewinnen wollen, unabhängig davon, dass wir schon als Gruppenletzter feststehen.
Mit einem Sieg würden sich die Deutschen aber zumindest eine bessere Ausgangslage für die EM-Qualifikation verschaffen. Sie hätten dann noch eine Chance, als einer der Gruppenköpfe gesetzt zu werden und somit etwas leichtere Gruppengegner zu bekommen.
So bescheiden sind wir geworden. Wie bereitet sich die Mannschaft auf das Spiel gegen unsere Nachbarn vor?
Das Team ist heute Mittag von Leipzig nach Dortmund geflogen und hat in der Sportschule Kaiserau das Abschlusstraining absolviert. Mit dabei war auch wieder Toni Kroos. Der hatte ja beim Testspiel gegen Russland eine Pause bekommen. Und auch Marco Reus hat trainiert. Es ist aber noch unklar, ob der Dortmunder nach seiner Verletzung morgen auch wieder spielen kann. Definitiv nicht mit dabei ist auf jeden Fall Julian Draxler wegen eines Trauerfalls in der Familie.
Morgen Abend, 20.45 Uhr, Anstoß gegen die Niederlande. Die Bundesligen pausieren deshalb, sorgen aber trotzdem für Schlagzeilen. Zweitligist 1. FC Köln hat Stürmer Anthony Modest ablösefrei aus China zurückgeholt. Aber es drohen juristische Probleme. Was ist da los?
Der chinesische Erstligist Tianjin Zhanjiang oder so ähnlich will vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS Klage gegen den Wechsel einlegen, weil er einen Vertragsbruch sieht. Für die Vereinsspitze des 1. FC Köln ist bei der Verpflichtung des französischen Torjägers bis 2023 alles korrekt abgelaufen. Nach den Informationen und Bewertungen unserer Anwälte und seines Anwalts hat Anthony Modest wirksam gekündigt, sagt FC-Geschäftsführer Alexander Werle. Modest war im vergangenen Sommer für eine Ablösesumme von 30 Millionen Euro nach China gewechselt mit einem Vertrag bis 2020. Er kündigte diesen Vertrag aber wegen offener Gehaltszahlungen. Jetzt müssen wir mal abwarten, was die Juristen entscheiden. Köln will auf jeden Fall eine Spielberechtigung Berechtigung für Modest beim Weltverband FIFA beantragen und geht davon aus, dass diese auch bald ausgestellt wird.
Und gleich geht's los beim Tennis ohne Chinesen.
Ohne Chinesen darf mit einem Deutschen. Alexander Zverev steht in London im ATP-WM-Finale gegen Novak Djokovic, der Nummer 1. In 5 Minuten soll's losgehen.
Das war der Sport mit Sarah Schwedmann und das war's auch für heute im Echo des Tages mit Andreas Teska.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.